ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Ben Becker. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schenk mir das so.
Einfach mal einen Schluck Wasser.
So, zur Not, ja, man weiß ja nie. Falls ich mich an den Keksen verschlucke.
An den nicht vorhandenen?
Nicht vorhandenen Keksen.
Oh mein Gott. Wären Kekse eine gute Idee gewesen?
Kekse wären eine gute Idee gewesen, ja. Also Kekse? Bei dem Wetter, finde ich.
Okay, schon versagt, bevor es losgegangen ist, beim MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast in der ARD Audiothek mit Ben Becker. Aber ehrlich gestanden, das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Kekse, Ben Becker und Kekse.
Ich bin eigentlich kein Süßer. Ja, ich hatte gerade eine Bergkäsestulle, das war auch okay. Insofern, I'm fine. Ich habe meinen Kaffee, ein Glas Wasser, alles wunderbar.
Das nächste Mal denke ich an Kekse. Butterkekse.
Krümelmonster, ja. Die Muppet-Show kommt wieder.
Wenn man Gänsehaut will, die ganz großen Emotionen im Kino, vom Fernseher, im Theater und immer auch so ein bisschen das Abgründige und Rätselhafte, das einen nicht loslässt, das einen durchschüttelt, dann ist man bei Ben Becker. Und spätestens, wenn er das erste Wort gesagt hat, werden die ersten Gänsehaut haben und alle wissen, ach klar, der, einer der ganz Großen ist zu Gast. Herzlich willkommen, Ben Becker.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich merke, dass ich aufgeregt bin. Ich hoffe, ich kriege meine Stimme jetzt wieder in den Griff.
Ich bitte darum.
Ja.
Nee, aber was Sie da sagten, das ist ja tatsächlich, das freut mich natürlich auch, dass wenn in dem Moment, wo meine Stimme ertönt, oder es gibt hin und wieder, ja, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, aber dass dann so ein Raunen durchgeht, ja. Oder wenn ich jetzt so, es gibt einen Abend, da läuft im Vorwege ein Gedicht, was ich dann in Englisch aufsage. Und dann hört man immer, dann sind sie so, ja.
Da ist er noch gar nicht da.
Aber die älteren Damen sind dann gebauchpinselt und freut sich. Nein, aber das freut einen natürlich und schmeichelt einem auch. Aber letztlich kommt es ja nicht nur auf die Stimme an, sondern auch, wie gehe ich damit um?
Und
was sage ich?
Ja, hoffentlich.
Ja, oder was teile ich mit oder warum möchte ich mich mit diesem Text mitteilen oder auf welche Reise nehme ich die Zuschauer oder Zuhörer mit?
Mhm. Wann haben Sie für sich selber realisiert, dass Sie da, wenn wir jetzt schon bei der puren Stimme sind, was ganz Besonderes haben?
Ach, das ist, also realisiert, dass ich sage, das war an dem und dem Tag, nein.
Oder bei
das
der
kam
der
aber Schwung. Irgendwie auf mich zu, dass die Leute sagten, oh, diese Stimme oder so, also das ist... Für mich ist das ja mehr Mittel zum Zweck. Ich hatte eine tiefe Stimme schon als kleines Mädchen, wie ich immer sage. Weil ich sah aus wie ein kleines Mädchen und war ganz sehr zart beseitet. Ja. Und dann kam diese, also Gisela habe ich mich selber auch genannt. Also dann nahm meine Kleine, wo kommst du denn her, wohin gehst du denn? Und dann kam ich, Gisela. Also ich hatte diese Stimme, habe ich irgendwie mit auf den Weg bekommen. Ich sage dann halt immer, man muss dann halt auch lernen, damit umzugehen. Hm. Ja, und Spaß und Freude daran haben. Ja, und darf sich aber dann nicht verlieren, indem man sagt, ich habe eine tolle Stimme, fertig. Das funktioniert nicht.
Nee, klar. Ja. Und können Sie die Stimme auch verstellen? Ich dachte jetzt gerade dran, Sie haben ja auch...
Das geht schon.
So, dass man nicht mehr weiß, dass es Ben Becker ist?
Das funktioniert, ja. Also das, ja? Da gab es so Jugendstreiche von mir oder so. Also früher war ich großer Fan von Telefonstreichen. Und also bis hin zu irgendwelchen Theatern in der Intendanz angerufen. Und mit dem Intendanten, also in diesem Falle war es zum Beispiel Herr Ostermeier, der mich nicht erkannt hat und hat mich ausgegeben als, was war das damals? Also so Tiervermietung für Film und Fernsehen. Und er war auf der Suche, glaube ich, er wollte eine echte Eule und ich habe gesagt, die gibt's nicht, die ist krank. Ob eine Katze nicht aufhört, ich weiß nicht, welche Tiere ich ihm aufs Auge gedrückt habe. Auf jeden Fall war das derartig beeindruckend, weil ein Kollege von mir, der in der Inszenierung, also bei den Proben dabei war, der saß während dem Telefonat daneben und ging dann zur Probe und erzählte mir später wiederum, wie sehr sich man sich echauffiert hätte über diesen Tierbändiger. Und dass die Eule nicht angeblich nicht gäbe und so. Also ein reiner Blödsinn, der hat mich nicht erkannt. Also ich habe das schon, das ging schon. Oder auch sogar bis hin, dass ich mich als Frau ausgegeben habe oder so. Das funktioniert. Aber bitte jetzt nicht, machen Sie mal eben, Herr Becker,
Nee. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Also Sie haben erzählt, dass es natürlich Menschen gibt, die sofort A machen, wenn Sie irgendwie...
Also wenn ich eine gute Geschichte parat habe und Sie habe mich nicht, mein Bild nicht vor Augen. Und dann kann ich sie schon dergestalt entführen oder also auf eine falsche Fährte locken, ja. Dass mir das große Freude bereitet, wenn ich merke, es funktioniert.
Sie sind
also,
sich denn wirklich...
Weiß, also man kann ja sagen, guten Tag, ist eine Unverschämtheit, aber heute an der Kasse... Im Super. So, dann, und Gisela wenn ich Ihnen Becker. Dann eine schöne Geschichte dazu erzähle, kommen Sie natürlich dann nicht drauf. Und ich habe meinen Spaß. Aber sowas kam vor, aber das ist länger her. Ich habe Besseres zu tun.
Ja, Sie haben Besseres zu tun. Zehn Jahre Judas. Sie stehen jetzt, wir zeichnen das Gespräch vor der großen Tour auf. Sie stehen jetzt vor dieser Tour. 10 Jahre, die Welt verändert sich. Sie haben sich verändert in diesen 10 Jahren. Der Text bleibt natürlich gleich.
Ja.
Was passiert aber mit der Aussage des Textes dadurch, dass sich so viel verändert hat?
Ich bin sehr gespannt. Also, auch wie sich das für mich anfühlt. Aber also ich habe es jetzt nahezu 1,5 Jahre nicht gespielt. Und ich bin aber bei 160 Vorstellungen oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Also insofern, natürlich gibt es ein gewisses Lampenfieber, eine Aufregung, das wieder hinzustellen, also wieder, ja, das rauszukramen.
Und Sie sind ganz allein, das muss man vielleicht, alle, die das noch nicht, ich habe es schon mal gesehen, ich war hoch beeindruckt, war geradezu durchgeschüttelt. Ben Becker ist ganz allein, da ist niemand. In großen Kirchen.
Ja, mein Freund, der da oben hinter mir hängt am Kreuz, der ist da.
Ja.
Und wie ich mal sage, das Publikum, die sind, ja, das ist ja, es wird ja etwas verhandelt, also es ist. Könnten auch die, also ich kommuniziere durchaus auch mit dem Publikum und stelle Fragen natürlich, als auch mit dem Herrn, der da oben hängt. Also trotzdem ist es so, dass ich sozusagen diesen Abend alleine stemme, klar. Und das macht mir auch nach wie vor immer wieder ein bisschen Angst oder eine gewisse Ehrfurcht ist da und ein, ja, einfach ein Wissen, was da auf mich zukommt. Ich freue mich aber auch. Sonst wird es den Abend gar nicht mehr geben. Also nach 10 Jahren. Mhm. Wenn ich sage, es wird zur Routine und das nur noch so abspulen würde oder sage, das kommt halt gut an, deswegen muss ich das weitermachen, das Publikum will das oder so, dann würde mich das, glaube ich, hätte ich das schon ad acta gelegt. Mhm. Der Text ist dermaßen derartig komplex, weil Sie fragten, hat sich natürlich verändert. Und damit steht der Text heutzutage oder jetzt wahrscheinlich, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, durchaus in einem anderen Kontext als vor 10 Jahren. Mhm. Weil er behandelt ja die Frage nach Schuldzuweisung und damit natürlich auch nach Verurteilung, Urteil. Er behandelt... Also das vom Mord bis zum Selbstmord, kollektiv verurteilt. Und das ist ja was wir momentan, glaube ich, also heutzutage muss man schon ein bisschen mehr aufpassen, was man sagt, als vor 10 Jahren, habe ich das Gefühl. Mhm. In Amerika wahrscheinlich sehr viel mehr als hier bei uns. Mhm. Aber insofern vermute ich, dass wenn dieser Text im Raum steht, dass der wahrscheinlich auch mit den Leuten, also mit dem Publikum oder den Leuten, die da kommen, auch anders im Kopf behandelt wird als vor 10 Jahren. Das macht ja nichts. Das ist ja schön, wenn der immer noch aktuell ist nach so langer Zeit und auch diese Geschichte, die ja über 2000 Jahre alt ist, noch dermaßen einen wunden Punkt der Zeit trifft, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ja. Ist Judas ein Verräter? Für Sie?
nein. Also ich bin sozusagen, ich glaube tatsächlich, dass das eine Vereinbarung getroffen wurde, um etwas anzuschieben. Und dass es seinem sogenannten Verrat bedurfte, um diesen Stein ins Rollen zu bringen.
Die Heilsgeschichte hängt daran.
Das in dem Fall das Christentum und so. Da wird es dann kompliziert, weil ich bin ja nicht, ich bezeichne mich selber ja nicht als gläubiger Christ, ja. Mhm. Als christlicher Kommunist eher. Und ich finde auch, dass, also ich mal, deswegen mag ich diesen Jesus auch so gerne. Nicht unbedingt nur als anbetungswürdig, sondern ich glaube, das Anliegen, was der hatte, also, so wie ich das verstehe, kommt so einem kindlichen Ideal von guter Welt, kindlich naiv, und das finde ich nach wie vor die schönste Art und Weise zu träumen oder so, kommt das, was der Mann mitzuteilen hatte, irgendwie mir jedenfalls sehr nahe.
Sie kennen diese Sehnsucht?
Ich kenne diese Sehnsucht, ja. Nach einer, also natürlich ist das eine Sehnsucht oder ein Wunschdenken, aber natürlich der Traum von einem schöneren Miteinander oder von Geborgenheit und so, der ist ja leider nicht allen gegeben, aber letztlich ist es ja sozusagen, also ich finde, als Künstler hat man irgendwie schon die Verantwortung auch oder die Aufgabe, sich auseinanderzusetzen mit dem, was man, oder es gehört halt dazu, mit dem, was einem umgibt, was man beobachtet, was man fühlt, wie man denkt, und das irgendwie in meiner darstellenden Kunst oder wie auch immer das einwirken zu lassen, ja. Also dem meinen Stempel aufzudrücken, meine Fragen.
Ja. Und dann stehen Sie da in großen Kirchenräumen, zum Beispiel im Berliner Dom, in Dresden immer wieder in der Lukaskirche, in Hamburg im Michel. Da ist der da immer ist, klar, hinter Ihnen oder vor Ihnen, vor dem Publikum. Aber Sie sind allein, im Ensemble kann man sich auch gegenseitig helfen. Ich stelle mir allein die Vorstellung, eben diese, das sind nicht ganz 2 Stunden, aber es sind fast 2 Stunden, Textberg, extrem schwervoll.
Ja, ich arbeite ja mit Hilfe, da mache ich auch keinen Hehl draus. Also ich arbeite
mit Hilfe.
Es gibt einen Prompter. Den ich so gut wie nicht mehr brauche. Aber das war ja mal als einmalige Aufführung gedacht. Das war ja nie, dass das eine Serie wird oder 10 Stück oder so. Das war nie. Ich wollte das auf die Bühne bringen, und da gab es, glaube ich, 2 Abende im Berliner Dom. Und dass das dann so reinhaut, damit hat niemand gerechnet, ich auch nicht. Das Ganze ist entstanden aus einer Auftragsproduktion von einem ganz kleinen Label. Ein Hörbuchlabel. Und die kam mit diesem Text. Und dann habe ich gedacht, nee, der hat mich damals so umgehauen, dass ich gesagt habe, den muss ich auf die Bühne bringen.
Und dann haben Sie ihn ja auch noch ins Kino
gebracht. Also beziehungsweise in den Altarraum des Berliner Doms, ja. Und dann, dass das also mich so lange begleiten wird, damit habe ich nicht gerechnet. Aber der Text ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Es ist grundsätzlich so, dass ich sage, weil ich mich gerne mit schwierigen Texten auch beschäftige und so, dass ich sage, nee, also es gibt ja auch eine ganz normale Lesung, dass man sagt, ich mache eine Lesung, und dann kommt der Schauspieler im schwarzen Anzug und dann kommt auf die Bühne und hat seinen Text dabei und verliest dann einen Text. Und das fand ich irgendwann, war mir das zu langweilig. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte da was drumherum bauen, so ein kleines Theater, auch wenn das eine Lesung ist, aber irgendwie ein bisschen Showtime. Also dass ich als kleiner Junge schon gerne irgendwie in Schuhkarton kleine Theater eingebaut oder irgendwelche Kunstwerke und so, ja. Und das mache ich halt auch gerne im Großen. Das heißt, dass ich so eine Lesung, ich bin halt ein Theaterkind, und deswegen stelle ich da irgendwas hin, also eine Lampe oder ein Pony oder ich weiß nicht, was mir gerade in den Sinn kommt, oder ich denke natürlich dann länger darüber nach, um so eine Lesung irgendwie so einen Rahmen zu geben. Und das kennt man mittlerweile auch von mir, dass wenn ich Joseph Conrad Heart of Darkness lese, dann gibt's da natürlich ein Bühnenbild und eine Idee, wie sieht diese Figur aus, der das aus seinem Tagebuch vorträgt, und wie, dann fange ich auch an zu inszenieren. Und da habe ich dann, manchmal sage ich mir, dafür nehme ich mir die Freiheit mit dem Teleprompter. Weil dann brauche ich nicht 4 Wochen da sitzen und Text machen und dann mache ich den Abend 2 Mal und das war's. Sondern ich sage, ich stelle mir die Dinger dahin und mache das ganz offen. Dafür habe ich kein Papier vor mir liegen. Mhm. Aber habe die Möglichkeit, frei zu agieren.
Ja.
Ja. Und das ist sozusagen, das ist fast wie eine Kunstform, so sehe ich das, die ich für mich gefunden habe irgendwann, wo ich sage, das ist so.
Das ist eigentlich Ben Becker-Style.
Ja, das ist, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es gibt durchaus Lesungen, wo ich sage, nee, da kommt ein Teleprompter nicht in Frage. Also, weil ich gerade gesagt habe, ich habe gerade Heart of Darkness erwähnt, Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Der liest aus dem Tagebuch, da habe ich die Kladde richtig aufgemacht, das zelebriert und so weiter. Also das, oder im Exil, ich glaube, wir reden noch drüber, das ist, findet ja in Dessau statt, mein Abend Josef Roth, da lese ich dann schon. Ne? Also es kommt drauf an, was man sozusagen behandelt. Mhm. Aber ich finde, die Möglichkeit mit Teleprompter zu haben, ich glaube, das habe ich sogar bei Udo Lindenberg gelernt. Ich hatte damals schon mit der Punkband hatte ich schon immer meine eigenen Texte unten auf Zetteln stehen. Ne? Ich konnte es nicht und keine Ahnung. Und von Udo weiß ich, also Udo hatte auch einen Teleprompter.
Ja.
Und, und dann was Udo hat, will Peter Maffay auch haben. Und dann habe ich ja mit Udo, bin ich ja viel unterwegs gewesen und dann kam Maffay. Und wollte mich haben als Pechvogel in Tabaluga.
Tabaluga.
Ich war eigentlich nie so ein großer Tabaluga-Freak, sag ich jetzt mal. Aber den Pechvogel, da habe ich dann gesagt, ja, mach ich. Und Udo sagte zu mir, ganz easy und so. Ja, Peter, ist alles so schön. Haben wir Teleprompter und so. Und so habe ich mich irgendwie zurückgelehnt und im Auto auf dem Weg zur Probe. Ich weiß nicht, das war irgendwie... also die Jahrhunderthalle in Frankfurt oder so natürlich, ne? Habe ich dann zum ersten Mal die Musik gehört, ne? Und habe gesagt, scheiß auf den Text, aber Teleprompter und so. Und Maffay war stinksauer. Und ich weiß nur, der war unten im Büro, hat mir erzählt, hat gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Das ist der teuerste Pechvogel, den wir je hatten, und das vollkommen unvorbereitet. Und dann saßen die also, singen konnte ich das Ding auch nicht. Und dann saß ich da in so einem, im Hotel mit Bertram Engel, dem Schlagzeuger. Wir waren vorher beim Chinesen, da hat er also als Sticks zwei Essstäbchen dabei und hat dann mit mir den Song eingebimst, bis ich es drauf hatte und dann zur Generalprobe ging und dann
war
Maffay ganz begeistert und ich durfte mit ihm den Laden zumachen zum Schluss und auf die Vorbühne und das letzte Lied singen und dann, also es ging noch mal gut, ne? Weil Udo gesagt hat, der Teleprompter, der hat keine. Da bin ich fast auf die Nase gefallen.
Aber es macht natürlich frei. Sie haben gesagt, der Text ist Mittel zum Zweck. Was ist der Zweck?
Jetzt haben Sie mich erwischt. Mittel zum Zweck, ne? Der Text, also das Lernen des Textes, ja, ist Mittel zum Zweck. Also wenn Sie erwähnten vorhin die Arbeit im Ensemble.
Mhm.
Also wenn ich da komme und kann den Text nicht. Ja, dann lasse ich halt die Kollegen hängen und alles und dann komme ich nicht weiter.
Aber
also das ist ja für einen Schauspieler wie ein Werkzeug auch,
ja,
dass ich meinen Text kann, dass ich mich, genauso wie ich mich mit meiner Rolle dramaturgisch auseinandersetzen muss, wissen muss, wo will ich damit hin und so, was macht Sinn. Und da ist es durchaus hilfreich, gerade in Ensemblearbeit, wenn man den Text wirklich verinnerlicht hat und damit auch spielen kann. So, deswegen sage ich Mittel zum Zweck. Also wenn ich Klempner bin und soll bei Ihnen zu Hause eine Heizung reparieren, ist ja auch bescheuert, wenn ich ohne Wasserpumpzange komme. Ja, ungefähr so. Naja, das ist schon auch ein Handwerk. Also das hat mir mein Vater irgendwie, viele Schauspieler haben mir das beigebracht, dass sie gesagt haben, die Schauspielerei, das ist auch, das hat auch was mit Handwerk zu tun und wissen, wo man wann ist und warum man was macht. Und
welche Geste wie wirkt und sowas muss man ja auch.
Auch, ja.
Wie setze ich Stimme ein zum Beispiel?
Ja.
Ja.
Oder dann gibt es noch, entschuldige, jetzt muss ich lachen, erst die Geste, dann das Wort. Das sind so Sachen, die hat man früher auf der Schauspielschule gelernt. Ist aber gar nicht verkehrt, wenn man drüber nachdenkt. Also wenn man sich selber sagt, also wenn Sie mich fragen, wo ist das? sage ich zuerst da und mache dann so oder mache ich da? Ich weiß es nicht.
Ah, okay, erst die Geste.
Ja.
Was also ist
der,
dort?
Kommt die Hand zuerst oder sage ich es zuerst? Ich würde sagen, in den heutigen Zeiten verschiebt sich das manchmal, so wie die Sprache auch.
Ja, also die Fernsehen ist was anderes als Theater. Also
gar nicht mehr, was die heute so sagen.
Ja, aber das ist in unserem Alter, ich darf das so sagen,
ja,
kein Wunder. Kann man auch mit Ihnen überhaupt über das Älterwerden reden? Oder ist das ein Thema, wo Sie sagen, bitte nicht?
Nö, das kann man, ja doch, warum nicht? Das ist also, ich sag mal, eigentlich irgendwie, wer nicht, leidet man darunter auch ein bisschen, ja. Manchmal auch ein bisschen gerne. Aber
woran leiden Sie da genau?
Naja, dass ich nicht mehr der Erste bin, der nackt die Laterne hoch, um die Revolution auszurufen. Das geht halt nicht mehr so. Und das ist, ja, also, das ist, man, also, ich bin ja jetzt kein Opa, aber die agil wie mit Mitte 30 bin ich auch nicht mehr. Das hat ja auch was für sich. Das ist ja auch eine Entwicklung, die müssen wir ja akzeptieren. Ich hatte letztes Jahr ein hartes Jahr. Also meine Mama ist von uns gegangen und mein Papa ist von uns gegangen. Und da merkt man plötzlich, dass man älter wird. Und da realisiert man auf eine ganz andere Art und Weise, dass da ein Ende ist. Ja. Und wo ich einfach weiß, wenn ich gucke, dass man sagt, jetzt bin ich 60. War ja auch mein Leben lang immer ein Rock'n'Roller, wenn man so will. Und auch gerne. Aber es wird absehbar, also wo ich sage, wie alt Ben was schätzte. Also 82, schaffe ich das? Oder ist bei 79 oder fall mit 76 um? Oder vielleicht jetzt auch. Aber wenn ich jetzt mit meinen 61 sozusagen zurückrechne und sage, also vor 10 Jahren war die Judas-Premiere, ja, dann hat man ja so ein Gefühl. Und dann sage ich, jetzt gehe ich die 10 Jahre von jetzt nach vorne. Da muss ich sagen, bin ich zum Beispiel momentan in einer Phase, wo ich sage, ich muss lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, auch die Angst davor zu verlieren. Das liegt aber auch tatsächlich daran, dass die Einschläge momentan in meinem Alter grundsätzlich näher kommen. Also was Freunde meiner Eltern oder Menschen, die mich sozusagen begleitet haben von Kindheit an. Ja, da kannst du momentan einen Kalender durchblättern und sagen, der ist gegangen, der ist weg, der ist weg. Jetzt am 14. ist schon wieder ein Trauerfeier, wo ich gesagt habe, hab ich heute geschrieben, ich hätte irgendwie keine Lust mehr auf Verabschiedungen momentan. Also das sind so, da kommt schon so eine gewisse Selbstreflexion auch hoch, ne? Oder wo man sagt, aha, also das sind halt, ja, man reflektiert anders, glaube ich. Und existenzieller eventuell auch. Also klar, mit 35 habe ich über so einen Scheiß nicht nachgedacht.
Da ist das alles, was vor einem liegt, so unendlich lang und quasi auch immer kündbar.
Hat ist man so auch das gut Gefühl, so. Das wäre ja furchtbar, wenn man 35 sagt,
Was mag noch kommen?
Ja, das würde ja keinen Spaß machen.
Ja. Aber wenn Sie die Kürze der Zeit, die noch vor uns liegt, verbleibt, jetzt so ansprechen, haben Sie da im Kopf so das Gefühl, oh, ich habe noch so viel und was ich noch unbedingt machen will, was wäre das zum Beispiel?
Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Ich möchte einfach noch ein paar Geschichten erzählen. Es gibt noch ein paar Sachen, die sind. Und ich möchte noch ein paar Sachen ausprobieren oder erlebt haben. Ja, also ich würde gerne noch mal einen großen Film drehen, der so für mich irgendwie, da hätte ich Lust zu, so eine Figur, die also auf Zelluloid oder heutzutage dreht man nicht mehr auf Zelluloid, aber für eine große Leinwand irgendwie eine Figur, die mir sehr nahe ist oder in die ich mich verfallen lassen kann oder deren Geschichte ich mit Liebe erzählen kann und die Leute mit auf diese Reise nehmen, das wäre etwas, was ich schön fände. Dann gibt's halt auch noch so Ideen und es gibt auch Sachen, die ich irgendwann mal angefangen habe. Also ich rede jetzt über meinen Beruf, und die nicht zu Ende gebracht worden sind. Also da gibt's unter anderem Corona-bedingt Bericht für eine Akademie von Kafka. Das ist dann irgendwann durch Corona gegen die Wand gefahren. Und das ist etwas, was ich bis heute, fehlt mir das. Oder wo ich sage, da ist noch was offen, das muss gemacht werden.
Mhm.
Ja. Und so gibt es auch so andere kleine Geschichten oder so, die ich noch erzählen möchte. Mhm. Und daneben her will ich natürlich auch noch ganz oft im Sommer nackt baden im See und meinen Spaß haben. Also das darf ja auch nicht zu kurz kommen, ne?
Ja, Sommer lässt sich gerade schwer dran denken.
Ja, es wird kalt. Wirklich Zeit. Also jetzt so, ich muss sagen, also ich habe neulich ein Interview mit Johnny Depp gesehen, den haben sie gefragt, was hältst du, wie war das Jahr 25? Und da sagte er nur, what the fuck was that? Und das kann ich nur unterschreiben. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig aufs nächste Frühjahr, wenn die Sonne wieder hochkommt. Weil ich habe mich ja auch zurückgezogen so ein bisschen oder bin dabei und habe mir... Also ich habe ja nicht so viel Geld oder so, ne, wie die Leute mal denken oder wie man das googeln kann, das ist alles Blödsinn. Aber ich habe mir eine ganz kleine Datscha, so ein Stück Eisenbahn, so ein Eisenbahnwaggon, Bahnwärterhäuschen auf dem Land irgendwie zusammengeschustert und da eigentlich bis jetzt noch nicht einen Sommer wirklich verbracht.
Weil es noch nicht fertig war oder weil sie noch keine Zeit
hatten?
Weil es
noch nicht fertig war und weil dann plötzlich was dazwischen kam und so, also Mama zum Beispiel und... Da freue ich mich unheimlich, und hoffe, dass mir das viel Kraft gibt. Und wenn ich daran denke, lache ich jetzt schon.
Wir treffen uns in Berlin. Sie sind, seit Sie ein kleines Kind waren, in Berlin. Mhm. Ist das jetzt die Stadtflucht?
Auf eine Art und Weise ja, tatsächlich. Also ich hatte schon immer, ich komme ja väterlicherseits vom Land, wenn man so will, ne? Und wurde als Kind immer nach Schleswig-Holstein, nach Osterstedt zu meiner Tante Anneliese, ne, als Kind schon. Und das, und bei einer Schlachtung, also wie sagt man so eine
Hausschlachtung.
Eine Hausschlachtung. Dabei oder der Truthahn ging auf mich los als kleiner Junge oder so. Das sind also Sachen, die vergisst man nicht. Und ich hatte immer, auch wenn man das bei mir vielleicht viele nicht so denken wird, ich hatte immer so einen großen Hang oder eine Affination zu Landleben und so. Gab auch viele Jahre, wo ich jedes Jahr nach Irland bin, weil ich da einen Freund hatte mit einer kleinen Farm und habe dann da die Schafe gehütet und Torf gestochen und so. Also ich fand das immer schön, Pipi Langstrumpf-mäßig irgendwie auf dem Land. Und ich habe die Stadt ja nun wirklich ausgekostet. Berlin ist im Laufe der Jahre auch nicht wirklich schöner geworden. Und so war das irgendwie immer ein Traum von mir. Aber es geht natürlich nicht ganz ohne die Stadt. Sprich, ich habe mich hier ein bisschen verkleinert. Und habe aber noch so ein, brauche hier einfach noch irgendwas, wo ich die Tür zumachen kann und wo ich sagen kann, jetzt bin ich in der Stadt. Mhm. Ja, also ich bin ja kein Auswanderer. Mhm. Ja, aber das habe ich, glaube ich, ganz gut gewählt, auch zu einem ganz guten Zeitpunkt. Mhm. Weil das ist ja schön. Also ich gucke da draußen, da wäre ich von den Vögeln geweckt und wenn ein Auto kommt, da geht man zum Fenster und guckt, was los.
Ja,
ja, so,
wer ist
ja,
das?
Und was soll das? Und das ist schon schön. Ja, ja. Und da gibt es auch noch Freunde, nicht allzu weit entfernt und so. Ich habe da gedreht mit Albert Oehlens, den Maler, der macht ja jetzt Filme. Und so Kunstfilme, die ich aber sehr komisch finde. Und es macht großen Spaß, da mitzuwirken. Da habe ich Van Gogh gespielt. Und da waren wir, ich habe immer von der Uckermark geträumt, da waren wir in der Uckermark, das ist jetzt 4 Jahre her, glaube ich, 3, 4 Jahre. Und das war ein so schöner Sommer, wo wir da gedreht haben. Ich als Van Gogh irgendwo mit der Leinwand auf dem freien Feld und dann habe ich gedacht, ja, das schreit, ne? Ich muss jetzt dahin irgendwie. Weil das ist so, es hat auch ein bisschen was Irisches, so ein bisschen was von Toskana und so eine Weite und Mondfelder, rote Mondfelder. Das ist, wie gesagt, da musst du hin.
Berlin, Land, Schleswig-Holstein, so richtig das große Fernweh hatten Sie aber dann offenbar nie. Oder doch?
Doch, immer mal wieder. Ich mochte das immer gerne, wenn ich einen Ort gefunden habe, wo ich mich wohlfühle. Ich bin eigentlich ein schlechter Reiser. Also, dass ich einen Rucksack packe und sage, jetzt mache ich Backpack Vietnam oder so. Oder das war nie so meine Tasse Tee. Reisen, so sagen, das weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht wirklich. Wo ich zurechtkomme, ist, wenn ich was zu tun habe, also wenn ich in Marokko gedreht habe, war ich ganz schnell plötzlich da mit den Einheimischen und so und dann zu Hause und dann Oder ich habe einen Freund in Sri Lanka, wo ich dann mit der Familie im Dschungel gewohnt habe oder so. Das sind dann so Anlaufpunkte, wo ich dann eventuell auch öfter hinfahre, weil ich mich da, da fühle ich mich dann wohl und kann auch sozusagen hinter, also bin dann kein Tourist mehr unbedingt. Das macht mir nicht so großen Spaß.
Mhm. Einfach also, wegfahren, um als Tourist irgendwo zu sein, ist nicht.
Nee, das ist, finde ich nicht so, das finde ich nicht so spannend. Nee.
Mhm.
Nee. Mhm. Mhm. Ja, aber so ist das, also Stadtflucht würde ich das nicht nennen, aber es war immer ein Traum und ich habe die Stadt ja auch wirklich ausgelebt, also.
Ja, ja. Ist jetzt auch genug Berlin,
also,
sozusagen.
Ja, was heißt genug? Es wird ja immer mein Zuhause bleiben. Ja, ich bin mit 8 bin ich hergekommen, also nach West-Berlin.
Mhm.
Und damals war noch viel möglich, da war die Welt noch in Ordnung sozusagen. Ich habe das voll ausgekostet und ja.
Sie haben
ich habe es immer noch manchmal ganz gerne, ne? Aber es ist ja schon, das ist schon ein ganz schöner Moloch geworden, Berlin. Also, ja.
Mhm.
Man kennt sich nicht mehr aus.
Sie auch nicht mehr?
Nee,
gut.
Will ich aber nicht.
Das beruhigt mich.
Aber es gibt trotzdem geile Ecken. Also man kann schon so auf dem China-Markt in Hellersdorf oder so, da gibt's schon immer noch verrückte Überraschungen, wo auch Ben Becker sagt, hui gut, das habe ich noch nicht gesehen oder so, ja.
Und können Sie da einfach so hingehen?
Da kann man einfach so hingehen, ja.
Aber da ist dann nicht sofort
jemand
da. Da geht
noch nicht jeder hin, also das ist ja so, ne? Aber das kann man machen.
Und Sie müssen da auch nicht die Sonnenbrille aufsetzen, dass Sie nicht unentwegt fotografiert werden.
Die Chinesen erkennen mich nicht.
Die Chinesen. Das ist doch auch schön.
Auch sonst hilft die Sonnenbrille übrigens sehr. Ich glaube, da, wenn überhaupt, das ist übrigens da oben in der Uckermark und so, da ist das wirklich, da ist es sehr vehement, dass man angesprochen wird. Aber ich glaube, also bei mir hilft auch kein Verkleiden oder so, ein Sack über den Kopf. Das könnte vielleicht gehen, aber verkleiden.
Und Sie dürfen ja dann auch nichts sagen.
Wie läufst du denn rum oder so?
Ja. Und Sie dürfen ja auch nicht den Mund aufmachen, sonst wissen ja alle, ach so, ja.
Ja, das ist das Schönste.
Der versucht sich ja zu verstecken.
Das ist das Geilste, was mir so, es ist, wenn die Leute so am Parkplatz vom Baumarkt oder so, die gucken, die lachen, zeigen mit dem Finger und sagen, ich habe sie an der Stimme erkannt und ich habe gar nichts gesagt. Ist mir wirklich, es passiert öfter. Ja, ich habe sie gleich an der Stimme erkannt, Herr Becker. Ich sage aber, Entschuldigung, nicht mal guten Tag. Also, gibt's.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Seit wann ist das so, dass Sie eine öffentliche Person sind? Wann haben Sie das wahrgenommen? Okay, mein Leben ist jetzt irgendwie...
Naja, das ging natürlich richtig los mit den großen Kinoerfolgen. 95 oder so, Schlafes Bruder, dann später Comedian Harmonist und Gebrüder Sass und so weiter. Das sind natürlich, und auch tatsächlich durchs Fernsehen. Also ich habe viel Fernsehen, ich habe eigentlich fast nichts ausgelassen, was es da gab. Gibt's ja nicht mehr, also Derrick, der Alte. Mehrere Tatorts, später Polizeiruf mit meinem Papa Otto Sander zusammen. Das ist
ganz großartig,
das ist ja,
sind
ja,
da
ja
dabei.
Das ist ja richtig, also, ein Kultcharakter.
Ja.
Zu Recht. Und so ist das halt irgendwann, so kam das irgendwann, mittlerweile sage ich das auch ganz gerne. Ja, ich bin irgendwie auch eine Art Volksschauspieler geworden, was ich irgendwie auch ganz schön finde. Also wenn ich schwimmen gehe im Stadtbad Krumme Straße, da freut sich doch auch mal, die mir entgegenplätschert, ja. Sagt, ach, mal wieder da, wie schön so. Schön. Ne? Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Und Sie können da auch hingehen und haben da nicht das Gefühl, aha, jetzt sehen
ja,
die mich alle fast
nackt. Ich kenne ja immer als Enfant terrible und so und als nicht kalkulierbares, weiß ich nicht, Risiko und so. Und ich habe ja auch ein paar außergewöhnliche Sachen betrieben und das auch nicht immer nur für mich alleine, sondern das auch oft öffentlich oder so, was auch großen Spaß gemacht hat.
Die dann auch öffentlich reflektiert wurden.
Das ist trotz all dieser Dinge und trotz diverser, auch bösartiger Überschriften in unserer Lieblingszeitung Bild, dass es soweit ist, dass die Omas sich in der Krummstraße freuen, wenn ich meine Bahn ziehe. Das finde ich schon gut. Also insofern habe ich auch, finde ich, Volksschauspieler eigentlich ganz treffend und auch sehr in Ordnung.
Mhm.
Und merkt das übrigens auch, was mein Publikum angeht, also wer da kommt. Also, dass das sehr durchwachsen ist, was schön ist.
Mhm. Und dann ist man natürlich immer damit konfrontierte, dass einem in den Zuschreibungen der anderen Menschen, die ja alle irgendeine Vorstellung davon haben, wer ist denn dieser Ben Becker, die haben irgendwas gelesen, sie haben ihn im Fernsehen gesehen oder im Kino gesehen, da begegnet einem irgendeine Figur, die so heißt wie man selber. Was sind das für Ben Beckers, die Ihnen da begegnen und wie gehen Sie mit denen um? Wie gucken Sie auf die Vorstellung der anderen?
Mittlerweile ist das irgendwie... Also ich habe tatsächlich vor 2 Tagen, also es gibt so, das heißt Google Alert, ne? Das hat man, und wenn da irgendwas in der Zeitung steht oder so, dann hast du das zu Hause als E-Mail, da ist wieder was. Und da guckt man dann so aus Spaß mal drauf, das kann ja nicht wichtig sein, aber so, was schreiben die? Und jetzt haben sie wieder irgendein Blödsinn, Dschungelcamp, RTL bot 1 Million und Becker hat abgesagt. Schade, also da viele Jahre her, das ist auch eine Story, die so gar nicht stimmt. Aber so, also, habe ich auch ein bisschen an der Uhr gedreht, ja. Ist alles Blödsinn, aber dann plötzlich kommt so eine Geschichte, das ist auch 10 Jahre her oder so. Und dann plötzlich steht sowas vorgestern dann da drin. Und dann muss ich sagen, da gibt es so ein kleines Schmunzeln, aber dann tue ich das ab. Also die Zeiten, dass ich mich sozusagen über eine Beurteilung oder eine vermeintliche Beurteilung meiner selbst oder einem Vorwurf von diesem oder das. Da gab es durchaus Zeiten, da hat mich das aufgeregt oder da hat mich das betroffen oder da hat mich das traurig gemacht oder so. Das habe ich nicht mehr. Das ist, die sollen mir in Ruhe machen, eine Abende machen lassen und gut ist. Ja, das ist ja auch, abgesehen davon, dass die Zeit der Skandale ja auch irgendwie vorbei ist.
Bei Ihnen oder überhaupt? Überhaupt,
glaube ich, nicht. Bei Ihnen. Überhaupt, nein.
Eigentlich
da geht's
überhaupt
erst los.
Nicht.
Da geht es erst los. Ja. Bei mir.
Sie haben
scheinbar. Also, wer weiß. Also, diese Zitrone hat noch viel Saft, um mit meiner Kollegin Lotti Huber zu sprechen.
Volksschauspieler.
Ja.
Ja, das ist auch sehr schön. Mhm. Sie haben von dem Sommer erzählt, währenddem Sie Van Gogh gespielt haben. Ja. Sie malen ja auch selber, Sie bauen Bühnenbilder, entwerfen, bauen die Bühnenbilder für eigene Inszenierungen. Sie singen, Sie sprechen, Sie sind Schauspieler. Was können Sie, womit, mit welcher Kunstform am besten ausdrücken?
Ja,
gibt es da so, also, Bereiche, wo Sie sagen...
Wenn Sie das so aufzählen, dann hört sich doch mal, also das ist halt auch nochmal alles, da kann ich nur sagen, also alles zu seiner Zeit. Aha. Ja, und eins nach dem anderen. Und also, es gab Zeiten, da habe ich gerne Musik gemacht und Songtexte geschrieben und bin mit einer Band unterwegs gewesen. Das ist aber nichts, was mich jetzt ständig begleitet, wie ein permanentes Hobby oder eine Märklin-Eisenbahn im Keller, sondern es gibt Zeiten, da gibt es plötzlich diese Verbindung oder die Idee, das anzupacken, oder es gibt Zeiten, ein Bühnenbild zu bauen und das dann auch wirklich mit sich da muss ich mich dann auch voll reinhängen. Also da bin ich dann auch immer dann noch ein Mensch der Extreme, weil ich mich dann da wirklich dann jetzt und alles und nicht mehr loslasse. Und das, was auch große Freude bereitet. Oder mit dem Malen, das ist jetzt nicht so, dass Sie sich vorstellen, dass Herr Becker kommt am Wochenende und sonntags möchte ich gerne zwischen 14 und 17 Uhr meine Ruhe haben, weil da male ich. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt Phasen, wo ich sage, jetzt male ich und dann male ich wie ein Verrückter. Und dann bin ich auch öfter im Pinsel- und Farbengeschäft und dann so. Und dann sieht das zu Hause auch anders aus, weil dann ist das plötzlich in einem Atelier. So, und dann sage ich, jetzt mache ich eine Ausstellung. Und dann mache ich auch eine Ausstellung. Und dann rufe ich ganz unverschämte Preise für meine Bilder auf und lache, wenn einer es kauft und freue mich. Und dann ruht das auch wieder eine Zeit lang. Bleibt aber nie ganz vergessen. Also wo ich sage, ja, vielleicht könntest du irgendwann mal wieder was malen. Aber ich mache das gerne. Also mich so, ich spiele gerne rum, ich baue gerne Bühnenbilder, ich bastel gerne, ich mal gerne. Und das war zum Beispiel, also Berliner Dom, als ich da diese John Donne, Todesduell, so eine Predigt aus dem Jahr 1630. Da habe ich unheimlich lange an dem Bühnenbild gesessen und gebastelt, gemacht, getan. Und irgendwann komme ich in den Berliner Dom und dann steht das da alles wirklich riesig groß auf einmal. Also nicht mehr im Schuhkarton. Und da habe ich gedacht, oh, wie schön ist das denn? Also das habe ich gesagt, der Streich ist hier gelungen. Also ja, da hing ja plötzlich eine riesige Disco-Kugel unter der Kuppel des Doms und so. Und ich gesagt, geil, hast gemacht, Wahnsinn. Also die Eisenbahn aufs große Gleis gesetzt sozusagen, ja.
Das ist eine eigene toll. Welt gebaut, wie eine eigene kleine Welt gebaut.
Ja. Und das passiert halt auch, wenn ich musikalisch was mache oder so. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit und keine Angst vorm Ausprobieren.
Und gibt es Themen oder Lebensbereiche, an die Sie am besten rankommen als Musiker, malend? Gibt es da sowas, wo Sie sagen, wenn ich da irgendwie ganz intensiv drüber nachdenke, da muss ich malen oder da muss ich Musik machen oder da muss ich auf die Bühne? Oder kommt das einfach so? Keine Ahnung.
Nö, das kommt dann einfach so. Also das ist, also ich finde, beim Malen zum Beispiel ist bei mir immer eine kindliche Komik mit drin, die ich sehr mag. Und bei Musik klingelt es bei mir sofort in Sachen Anarchie, da wäre ich frech oder ausgeflippt oder grotesk, dadaistisch, weiß ich nicht. Also da kann man sich so auch austoben, sage ich jetzt mal. Die Freiheit nehme ich mir in der Auseinandersetzung mit einer ernsthaften literarischen Vorlage, nehme ich mir die nicht, um mich da auszutoben, sondern dann stelle ich mich sozusagen wirklich dem Text oder so, oder dem Schriftsteller, Autor, dem zur Verfügung. Ja. Und ordne mich da auch mehr oder weniger unter, will ich mal ganz vorsichtig sagen.
Haben eigentlich alle Kirchen immer sofort Hurra geschrien, wenn Ben Becker gesagt hat, ich komme und führe Judas auf?
Manche waren erstmal ein bisschen verunsichert und so.
Was macht der da?
Aber mittlerweile ist es so, nach 10 Jahren, dass sich das irgendwie gelegt hat. Also natürlich weiß ich, es gibt hier und da eine Kirche oder eine Gemeinde, die sagt, nee, hier geht's nicht. Aber wenige. Also, dass irgendjemand gesagt hat, du kommst hier nicht rein oder so. Ja. Also bei der Disco-Kugel im Berliner Dom haben sie schon geschluckt. Aber ja.
Aber es ist ja auch der Berliner Dom.
Und ist eine. Aber nein, ich habe ja einen solchen Respekt und eine solche Hochachtung, und die ich da mitbringe. Und das ist verstanden worden. Ja, und es ist mittlerweile so, dass ich habe neulich mit der norddeutschen Bischöfin gesprochen, die hat gesagt, Michel, hast du, die lieben dich da ja alle. Ja,
also das Michel steht immer auf dem Programm.
Michel steht immer auf dem Programm,
ja.
Also ich liebe das da auch sehr. Ja. Also so würde ich sagen, habe ich das irgendwie geschafft, dass ich da in den Kirchen so, dass da die machen mir die Türen auf. Also das ist auch, ja.
Da können Sie nicht viel falsch gemacht haben, obwohl Sie ja für Kirchen einen provokanten Text da vortragen, der das ewige Klischee vom bösen Judas zumindest hinterfragt, wenn nicht auf den Kopf stellt.
Ja, und auch, sage ich mal, also wenn ich in die evangelische Kirche, Martin Luther kriegt auch ganz gut kriegt auch ganz gut was ab. Das ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt teilweise. Ich muss aber sagen, dass ich Leute, die der Kirche nahestehen, verbunden sind oder dass man sich mit denen auch sehr gut auseinandersetzen kann oder diskutieren kann oder dass sie sehr offen für so eine ernsthafte Auseinandersetzung sind und sich da sozusagen nicht unbedingt scheuen. Also wie gesagt, ja, es gibt welche, die machen zu und sagen nein, aber grundsätzlich ist das in Kirchen auf eine sehr angenehme Art und Weise möglich. Fragen aufzuwerfen oder etwas in Frage zu stellen und darüber so. Das.
Die Kirchen wieder als Debatten.
Hätte ich ehrlich gesagt auch gerade, was den Walter Jens Text angeht, damals auch mit mehr Gegenwind gerechnet, sage ich jetzt mal. Also so und das. Aber irgendwie ist das angenommen worden.
Ja.
Manchmal zur Überraschung, aber ich finde es halt auch sehr, auch irgendwie toll.
Ja, es erinnert mich so an, eben, ich habe eine DDR-Biografie, eben, da waren Kirchen auch Debattenräume für alles Mögliche.
Ja.
Und
genau.
Nicht nur irgendwie,
nein,
wo man niederknien
so
musste.
Ja, auch gedacht, als offenes Haus sozusagen.
Ja.
Und somit auch für eine offene Auseinandersetzung.
Der Judas-Text ist ja nicht der erste Bibeltext, mit dem Sie sich auseinandersetzen. Sie haben schon von John Donne und der Disco-Kugel im Berliner Dom erzählt, diese Predigt aus dem frühen 17. Jahrhundert.
Ein metaphysischer Text, aber ein ganz großer Text, also um das nicht bei der Spiegelkugel zu belassen. Die Spiegelkugel dient nur dazu, sozusagen das Firmament in den Dom zu zaubern oder in die jeweilige Kirche oder wo ich bin.
Ja.
Und das funktioniert, also die dreht sich nicht, da läuft keine Disco-Musik oder so, sondern es ist einfach ein theatralisches Mittel für einen, einen wirklich schönen,
den großartigen Himmel aufzumachen.
Aha-Effekt. Wo der Abend sozusagen drauf hinarbeitet. Und das ist dann wirklich, wird da wirklich zu einer fantastischen Reise. Einer schönen Reise. Jetzt habe ich die Frage vergessen, weil die Spiegelkugel hatte mich irritiert.
Es gab noch gar keine Frage, genau, diese Spiegelkugel, ich habe die wieder benutzt und Sie haben sie jetzt richtig eingeordnet. Die Frage war, warum Sie sich überhaupt mit diesen großen Texten, mit diesen sehr alten, schwierigen, komplexen Texten, kontroversen Texten beschäftigen.
Es war keine Entscheidung, sage ich jetzt mal. Ich habe mich nicht dafür entschieden, sondern diese Texte kamen auch irgendwie auf mich zu. Ob das durch einen Zufall oder eine Begegnung war oder so.
Auch das, was Sie mit einer gesprochenen Symphonie hieß das, glaube ich,
die gemacht Bibel, haben. Eine gesprochene Bibel, Symphonie. Ja, da kam ich damals, ich weiß nicht mehr warum, da kam ich selber drauf. Da hatte ich damals meine Band noch, Zero Tolerance nannten wir uns. Und ich irgendwann habe ich gesagt, Jungs, ich würde gerne die Bibel vertonen. Ich weiß nicht, ich habe manchmal einen komischen Kopf. Ich wollte immer als Dolly Parton verkleidet die große Showtreppe runterkommen und singen He's Alive. Und so habe ich mich in diesem Gedanken verbissen und dann fing ich an, wie komme ich zu diesem Song, was baue ich da drum? Und dann habe ich angefangen mit der Bibel, also vielleicht auch auf eine ganz naive Art und Weise erstmal rumzuspielen und mich mit dem Neuen Testament, dann habe ich mich da ein bisschen mehr drin vertieft. Dann habe ich mich mit Menschen, die der Kirche sehr nahe sind, getroffen und mich da irgendwie was zu erfahren für mich. Dann habe ich rausgekriegt, dass das Neue Testament eigentlich nur basiert auf dem Alten Testament und das sozusagen Fundament, also das nochmal, nicht beglaube, wie sagt man, also das
weiterführt und
darauf aufgebaut ist. Also habe ich gesagt, dann gehe ich in der Geschichte, dann bin ich aufs Alte Testament gekommen und so. Entwickelt sich dann sowas. Und dann kam plötzlich Ben Becker, die Bibel, eine gesprochene Symphonie. Und das hat von mir natürlich damals irgendwie, also von mir zu dem Zeitpunkt hat das von mir niemand erwartet, dass ich mich plötzlich sowas mache.
Stimmt.
Und ich habe dann das auch angelehnt an so amerikanische Gottesdienste und ich hatte zwei Springbrunnen rechts und links und Gospelsängerinnen und so. Und also es war auch ein bisschen verrückt und ein bisschen Märchen und plötzlich trotzdem ganz sehr ernst und ganz toll. Und das hat halt
also irgendwie
mir große Freude bereitet. Und da bin ich auch zum ersten Mal ins Kloster, einfach so, weil ich gesagt habe, jetzt da gibt es ein aufgeschlossenes Kloster irgendwie. In Meschede, da gehe ich jetzt mal hin und dann, um mich da der Materie zu nähern, wie man das immer so.
Und ach, ein großartiger moderner Bau in diesem Kloster. Ergänzungsbau.
Und so bin ich sozusagen jedenfalls zu diesen kirchlichen Themen gekommen. Das ist aber nicht so, dass ich mit dem verschrieben habe und gesagt habe, deswegen mache ich jetzt Ich Judas, sondern Ich Judas habe ich gemacht, weil dieses kleine Hörbuchlabel auf mich zukam. Mhm. Und John Donne, diese Predigt aus dem Jahr 1630, die wohl berühmteste Predigt der Welt, da hat mich der Intendant der Salzburger Festspiele vor 16 Jahren, als ich da den Tod gespielt habe, zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, kannst du den Text nicht zur Eröffnung der Saison Schauspiel verlesen im Haus für Mozart? Und da habe ich diesen Text gesagt, was ist das denn? Und der hat mich halt nicht mehr losgelassen. Und jetzt hatten wir vor 2 Jahren mit dem Ding Premiere hier im Dom. Mhm. Das heißt, das ist auch ein Text, der mich sehr lange begleitet. Dass es mich immer wieder zurücktreibt in diese großen Themen oder so, das hat auch was damit zu tun, dass mich diese existenzielle, ernsthafte Auseinandersetzung in meiner Kunst mich beschäftigt und ich das Gefühl habe, mich damit beschäftigen zu müssen, dass mir das Freude bereitet, da plötzlich eine Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, die, doch ich war schon immer ernsthaft, aber die sonst, glaube ich, mir oft zu kurz kommt. Sowohl im Theater, vor allem auch im Fernsehen. Aber deswegen, ja, das eine schließt das andere nicht aus, aber wenn ich einen Abend auf die Beine stelle, dann mag ich das gerne. Oder Sachen auszusuchen, die sozusagen, neulich sagte einer, das sind ja immer so Nischensachen. Also sich mit einem Schriftsteller wie Josef Roth von den Nazis vertrieben und so, also sich mit so jemandem auseinanderzusetzen und dem dann auch wieder ein Publikum zu geben, ja. Weil da kommen schon Leute zu meinen Nischenprodukten und das ist ja auch ganz toll.
Aber die Bibel ist jetzt nicht wirklich ein Nischenprodukt.
Ja, naja, für manche Leute schon.
Für manche schon, ja.
Aber ich hatte das einer geschrieben. Das ist halt so. Das ist ja nicht jeder setzt sich mit solchen Literaten auseinander. Ja?
Ja.
Nicht jeder liest Freier von den 7 Inseln von Josef Conrad und sagt, das ist eine große, großartige Novelle. Das so. Mhm. Und das sind halt, wenn ich mich in sowas verliebt habe, macht mir das großen Spaß, das sozusagen einem Publikum zu präsentieren und denen mitzuteilen, hör mal hier, ich habe eine Geschichte gefunden, die finde ich toll. Mhm. Und wenn dann auch noch viele Leute kommen, ist das auch super.
Mhm. Ben Becker und die ganz großen Texte, wenn Sie sich so lange, so oft mit diesem Thema auseinandersetzen, passiert ja irgendwas, auch mit dem Menschen Ben Becker, nicht nur mit dem Profi-Schauspieler, Regiemann, Inszenierer.
Kommen Sie nicht, den Profi-Inszenierer, Schauspieler gibt's nicht. Das ist auch das Schöne, dass man sozusagen da, das ist, ich sag mal, jeder Abend ist neu und ich fange immer wieder von vorne an. Und das ist das Schöne daran. Also keine Professionalität, das finde ich. Also in meinem Zusammenhang mit mir, ich bin kein Profi. Ich bin ein Versuchstier, aber kein Profi.
Aber diese Texte, ich wollte darauf hinaus, ja. Kommen Sie dem, was da verhandelt wird, also Religion, Glauben, Kirche, auf diese Weise näher?
Ja.
Oder? Ja.
Ja. Dem kommt man näher und natürlich, weil man sich damit beschäftigt und weil diese Texte auch Fragen aufwerfen, natürlich auch bei mir. Und die sind nicht mit dem Abend der Premiere, sage ich es mal oder so, sind die auch für mich nicht beantwortet. Also ich sage mal, also zum Beispiel beim Judas ist es so, dass nach über 10 Jahren und 160 Vorstellungen passiert es immer wieder, dass plötzlich eine neue Tür aufgeht und sagt, oh guck mal, da hat der Walter Jens dann zu über Bande gespielt, dass da, also etwas Neues zu entdecken. Ja, und das ist Das ist toll.
Mhm.
Ja. Und ich lasse das Publikum daran auch teilhaben. Die merken das. Ja, dass ich da auch nach wie vor auf der Suche bin. Und das geben solche Texte halt auch her.
Mhm. Ich habe auch, als ich darüber nachdachte, dachte ich, es kann auch sein, dass er sich sehr damit beschäftigt und irgendwann am Ende feststellt, nee, Jungs, dieses ganze Gebilde ist so gar nichts für mich. Aber das ist bei Ihnen nicht so.
Nee, dann würde ich ja aufhören oder gehen, oder?
Es ist ja dann, kann ja trotzdem noch ein spannender Text sein.
Ja, ja. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen das Interesse daran verliere oder sage, das ist jetzt eine, also deswegen habe ich so meine Probleme mit Auftragsarbeiten oder so, ja. Weil ich möchte schon gerne mitspielen, tatsächlich. Also, was denn? Mitspielen und zwar von Anfang an. Und also mein Papa Otto Sander, einer von den beiden, der hat zu mir mal gesagt, du bist eigentlich ein Macher, gar kein Schauspieler. Da war ich da unheimlich sauer, weil ich das falsch verstanden habe damals. Aber irgendwie hat er schon recht. Also ich bin nicht jemand, dem man sagt, jetzt geh von da nach da oder jetzt lies das und das und ob es dich interessiert oder nicht, das macht da nichts. Ja,
so nicht so eine Sprechmaschine.
Um Gottes Willen, das wird nicht funktionieren. Da würde ich auch aufhören, da hätte es dann auch kein Leben mehr, glaube ich. Ja. Das macht's ja aus, das ist ja die Faszination. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Leute kommen, weil das ist kein Abend wie der andere.
Ja, und es ist immer sehr intensiv.
Ja.
Was macht das mit Ihnen oder was für Folgen hat das im Leben?
Das ist anstrengend. Also, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr befreiend.
Inwiefern befreiend?
Ja, wenn man so zwei so tief durchlebte Stunden irgendwie hinter sich hat, dann ist das irgendwie auch befreiend. Also es ist ja, also wenn man das schafft, über eine hohe Latte zu springen, dann freut einen das irgendwie.
Klar.
Und das ist, also irgendwie ist es von daher vielleicht auch ein bisschen Leistungssport oder was.
Na, auf jeden Fall.
Aber auch die Herausforderung kitzelt natürlich. Also dass die, wenn ich ganz ehrlich bin, bereitet die mir auch Freude, auch wenn sie einem Respekt einflößt oder so.
Irgendwie so dieses, ich spiele jetzt mal irgendwas, was very easygoing, was sich einfach so wegspielt, irgendwas Glattes oder so, reizt sie dann offenbar gar nicht.
Nee, ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also es ist nicht so, dass ich sage, das hat keine Berechtigung, ja. Das kann man schon machen, aber es will mir nicht so recht gelingen, glaube ich.
Machen Sie sich rar fürs Fernsehen zum Beispiel oder gibt es einfach wenig Rollen?
Habe ich, ja. Manchmal vermisse ich das auch ganz ehrlich ein bisschen, wird gerne, also weil es war irgendwann, ich hatte keine Lust mehr, halt stehen bleiben oder schießen verhaftet oder ich bin auf der anderen Seite und hau eine Oma mit ihrem Gehstock oder überfall die oder so. Es ist ja immer diese Schemata. Und das ist, und es werden immer weniger Geschichten oder wurden immer weniger Geschichten interessiert. Und da habe ich mich dann irgendwann so gesagt, nee, das interessiert mich nicht so. Ja, weil ich mache ja nicht, mir bringt das nicht viel, in irgendeine Actionserie mit Autos zu fahren oder so. Das ist nicht was, warum ich in diesem Beruf angetreten bin. Trotzdem kann das Fernsehen ja ein ganz tolles Medium sein. Ja, und auch eine tolle Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, ich vermisse es auch irgendwie manchmal ein bisschen. Und finde mich dann, wie erwähnt, in so, sind wir wieder bei Nischen oder bei kleineren Kunstprojekten wie dem Van Gogh-Film von dem Maler Albert Oehlen wieder. Ja. Also es ist durchaus so, dass ich mir sage, wir haben vorhin über das Alter, Älterwerden gesprochen, dass ich sage, weißt du, ich kann mir schon vorstellen, jetzt so so eine Berlin-Serie wie Drei Damen vom Grill oder so, ja, weil ich glaube, dass die Leute würden mich auch dafür lieben, weil ich hätte bestimmt einen großen Unterhaltungswert und habe ein großes Herz und ich glaube, ich mit meinem Häuschen in der Uckermark würde mir sowas mittlerweile auch Freude bereiten.
Ja. Aha.
Aber es muss natürlich dann irgendwie trotzdem, dass so eine Figur was hermacht oder jemand interessiert und man länger dran bleibt, dann kann die halt so oberflächlich nicht sein. Ja, da muss schon ein bisschen was dran sein, dass das den Leuten Freude bereitet. Ja, und die auch nächste Woche wieder einschalten.
Aber Sie könnten sich für sich selbst auch sowas Leichtes vorstellen. Ich habe vorhin, als Sie von dem großen Kinoprojekt, ich hatte es sozusagen vor Augen. Ich wusste nicht, worum es geht, aber irgendwie hatte ich Bilder vor Augen, Ben Becker, aber ich hatte sofort das ganz große Drama vor Augen. Und nicht Drei Damen vom Grill.
Nö, das muss nicht sein. Also ich finde auch, dass Drei Damen vom Grill, das hat durchaus eine Tiefe. Ja?
Absolut.
Also,
aber es ist jetzt nicht das große Drama.
Aber ich meine, also so völlig belanglos, das kriege ich in meinem Leben nicht mehr hin. Tut mir leid. Also das ist, ja.
Woran messen Sie für sich Erfolg? Was ist der Maßstab, wo Sie sagen, jo, hast gut gemacht?
wenn Leute kommen, um mir zuzuschauen oder zuzuhören und glücklich nach Hause gehen oder wiederkommen. Also wenn man das merkt, dass man sich auf eine Art und Weise mitgeteilt ist, die gerne gehört wird, dass man gerne gehört wird, dann ist das ein Erfolg. Und das ist auch einer, der mich glücklich macht. Also ich sage ganz blöd so, der Applaus, da was zurückkommt, so, das ist die Liebe, die ich zurückkriege. Und das ist für mich dann, das zähle ich als Erfolg. Oder das macht mich glücklich.
Sie haben auch große offizielle Anerkennungen. Sie haben zweimal einen Grimme-Preis, das ist sowas wie der deutsche Oscar. Sie
zwei.
Haben ja, zwei, genau.
Ja, einen Gold und einen Silber.
Ja, und Sie haben einen,
schon ein bisschen her.
Ein bisschen her, ja. Und Sie haben eine goldene Kamera und Sie haben da eine ganze Latte weiterer, die ich jetzt hier nicht zitieren will.
Gibt auch welche, die fehlen, aber egal.
Welche fehlt?
Ja, sage ich nicht, dann kommen die nicht. Das ist nicht gut, soll man nicht machen. Bin ich
abergläubisch.
Abergläubisch.
Okay, erübrigt sich die Frage, ich wollte Sie fragen, wie wichtig ist Ihnen diese öffentliche Anerkennung auf diese Weise? Oder nicht öffentlich,
offiziell? Ja, man freut offiziell. Sich dann halt schon, ne? Das ist so. Und dann, was macht man mit den Dingern? Also wenn die hässlichen kommen in den Keller und die schönen stellt man sich dann doch in die Bibliothek oben auf den Schrank. Ja. Und dann gibt es so Momente für einen selber, wo man ins Zimmer kommt und egal, ob man da durchgeht oder dann bleibt doch oben und dann freut man sich da schon über den Blumentopf, der da steht. Das wäre ja verlogen, wenn man sagt, ach, sowas interessiert mich nicht. Ja, da freut sich jeder drüber, eine kleine Anerkennung oder so.
Ja.
Ja, solange es nicht das Bundesverdienstkreuz ist.
Das wollen Sie nicht, oder wie?
Doch, auch.
doch auch. Gib Ben Becker doch mal das Bundesverdienstkreuz. Sie haben gerade vorhin schon von dem Häuschen erzählt und Wohnung und überhaupt. Die haben Sie mitgenommen, stehen die jetzt in...
Die stehen draußen auf dem Land, ja.
Die stehen draußen auf dem Land, ja. Wird das Ihr
Leben... Also die Schönen.
Die Schönen. Wird das Ihr Lebensmittelpunkt?
Die man sich angucken kann.
Wird das Ihr Lebensmittelpunkt?
Schauen wir mal. Ich habe ja noch ein bisschen, ne? Vielleicht verändere ich mich auch wieder. Ja. Also ich habe ja vorhin erzählt, das wird jetzt erstmal der erste Sommer, den ich dadurch lebe. Ja. Da gucken wir mal an, wie es kommt. Und dann, ob das dann so ein Lebensmittelpunkt oder für immer oder so, das weiß ich noch nicht.
Ja. Wie viele Leben haben Sie als Schauspieler schon gelebt? Und was haben die miteinander zu tun?
Also letztlich ist es ja immer wieder mein Leben. Ne? Man vermietet sich ja nur. Also es ist ein Dienstleistungsgewerbe, die Schauspielerei. Und mal hat man den Kunden im Taxi und mal den. Und lässt sich da irgendwie mehr oder weniger drauf ein. Also das sind ja dann immer, ja, wirklich kleine Umwege, Dienstfahrten und so weiter. Und das ist ja das Tolle daran, dass das ein bisschen, man kann sich wie ein kleines Kind irgendwie so an so einem Abenteuerspielplatz verlieren. Ja, also ich kann den Bösen spielen und mich da ausleben oder ich kann den Grotesken oder den traurigen Clown geben. Und dann, das sind ja... immer kleine Reisen, die man macht in diesem Beruf, ja, auf die man geht. Und so ist eigentlich jede Figur so eine kleine Reise. Und derer waren bis hierher viele. Insofern kann ich nicht sagen, das waren 7 Leben oder so.
Mhm. Und
ja, keine Katze.
Und das hat auch alles was miteinander zu tun. Sie gucken jetzt nicht auf den Ben Becker Rebell in seinen 30ern und sagen, okay, das ist ein anderer Typ. Der hat mit dem Ben Becker jetzt nichts mehr zu tun.
Nee, das ist nicht so. Ich gucke dem sogar gerne zu, dem Rebellen. Manchmal weine ich dem auch hinterher. Also das ist ja meine Geschichte. Ja, und die habe ich schon gern, muss ich sagen. Ja. Mhm. Aber alles zu seiner Zeit. Ja. Aber, deswegen würde ich auch nicht sagen, wie viele leben, weil man kann es ja nicht ein Häkchen hintermachen und sagen, das war die Zeit und das war die Phase und das war die. So, im Großen und Ganzen, wie heißt das ob recht, es war sehr schön, was alles. Finde ich gut, kommt aus Baal. Hat mich immer fasziniert.
Ja.
Es war sehr schön, was alles. Fand ich toll.
War's das?
Ja, im Großen und Ganzen.
Ist das altersmilde?
Im Großen und Ganzen war's das. Da ist nichts zuzufügen. Und Punkt. Das ist auch nicht wieder gut zu machen. Punkt. Alles.
Das ist jetzt eigentlich schon ein Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen. Darf ich die noch stellen?
Ja.
Ja. Sie haben sehr unterschiedliche Rollenerlebnisse. Sie haben so verschiedene Dinge gemacht. Gibt es Rollenerlebnisse, die Sie eine längere Zeit auch im Leben, das macht ja dann auch was mit Ihnen, wenn Sie so lange Judas spielen, dann denken Sie über solche Fragen nach. Das verändert einen ja auch. Gibt es solche Rollenerlebnisse, die Sie so geprägt haben?
Ja,
es
gibt also sehr intensive Arbeiten, sage ich jetzt mal,
ja,
die natürlich sich über eine Zeit hinziehen.
Ja.
Ja. Also ich sag mal, da gibt es so ein paar Sachen, also es gibt viele, aber es gibt so immer wieder Bögen. Also ich sage jetzt mal, drei, glaube ich, Arbeiten mit Josef Vielsmeier. Das sind mehrere Monate Lebenszeit, hat er auch immer selber gesagt. Die Filmzeit ist Lebenszeit. Also da war man zusammen, das war eine sehr, für mich hat sich das, diese Zeit zum Beispiel sehr eingeprägt. Das war,
Schlaf ist Bruder
das war zum tatsächlich Beispiel. Dann, ja, das war zum Beispiel. Und oder meine Zeit mit die 4 Jahre Salzburger Festspiele zum Beispiel. Das waren die schönsten Sommer meines Lebens teilweise. Jedenfalls habe ich das so empfunden oder habe das so abgespeichert bei mir. Also es gibt immer wieder das sind dann schon Abschnitte oder Zeiten, an die man sich die man irgendwie so bündeln kann oder die so in einer Tüte drin sind. Ne? Mhm. Auch wenn das alles miteinander zusammenhängt. Wie war die Frage?
Welches diese prägenden Rollenerlebnisse waren, die Sie auch im Leben noch weiter beschäftigt haben?
Also ein Franz Bieberkopf im Berliner Maxim Gorki Theater damals, das ist ja eine lange Zeit gewesen. Da zieht dann über ein halbes Jahr irgendwie, oder ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe, aber das ist so, das ist wie wenn ich die Beatles Help höre, dann taucht bei mir plötzlich ein Urlaub mit meiner Mama auf und ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Und so, und diese Bilder, also da gibt es halt auch Figuren, Rollen, wie zum Beispiel Franz Bieberkopf. Da habe ich plötzlich irgendwie ein Bild und auch ein Gefühl und einen Geschmack in mir. Und auch gerne.
Was war das letzte dieser großen Rollenerlebnisse?
Ich glaube, das letzte, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen John Donne, aber dafür ist es noch nicht lange genug her oder noch nicht. Also diese Beurteilung bedarf ja, dass man sozusagen auch ein bisschen Distanz hat, um da drauf zu gucken. Ja. Aber das kommt ja jetzt in Dessau, glaube ich. Im Exil, da freue ich mich, dass das wiederkommt. Das kann ich schon damit, das kann ich schon so benennen. Also das Paket ist fertig. Auch wenn das noch nicht abgespielt ist und ich das noch oft machen muss. Aber da gibt es so eine Art von das hat irgendwie ein Eigenleben, das ich in mir trage.
Und es ist ja auch eine Kirche.
Was?
Es ist ja auch eine Kirche.
Nee, im Exil ist ja. Im Exil ist, glaube ich, ist das in der Kirche? Ich weiß gar nicht.
Ja, das ist eine alte Kirche.
Ach so. Ach, schau an.
Ja.
Oh ja. Da bin ich ja gespannt.
Ja. Ist keine Kirche mehr aktiv, aber ist alter Kirchraum.
Und dann werden sie da eine Bühne reinbauen, denke ich.
Ja.
Wenn ich das sage.
Machen die. machen die sonst auch.
Nicht zum ersten Mal, dass ich Theater in die Kirche bringe.
Nicht zum ersten Mal, dass sie was? Dass sie Ärger?
Dass ich das Theater in die Kirche bringe.
Sind Kirchen gute Orte für Theater?
Kirchen und Theater sind beides Orte, die mir heilig sind. Ziehe ich mal einen Hut, wenn ich reinkomme. Oder die Mütze.
Oder die Mütze. Mütze. Die Mütze müssen wir jetzt mal beschreiben. Es ist ein Basecap. Ich habe gedacht, Ben Becker kommt mit Hut. Und auf dem Basecap ist ein Hut abgebildet.
Ist auch gut, oder?
Das ist ganz groß. Das ist schon wirklich gut. Ich musste mehrfach hingucken.
Da ich immer so ausladende Hüte trage, in der Basecap ist einfach praktischer, wenn man durch die Stadt fährt.
Ja, weißt du? Stimmt. Spüren Sie sowas, spüren Sie eine Aufgabe oder sowas wie eine Mission, die Sie erfüllen wollen, die Sie erfüllen müssen?
Die ich erfüllen möchte eventuell, ja. Mhm. Aber da bin ich noch nicht mit fertig.
Was,
aber das gibt schon, ich kann das ganz schwer benennen, das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Also das ist vielleicht auch ein sehr kindlicher, das ist eine Selbstdarstellung meiner selbst sozusagen, und das, die habe ich keine Lust in Worte zu fassen. Das ist, natürlich möchte ich irgendwie, ich möchte eine Geschichte erzählen. So. Und das auf legendäre Art und Weise.
So. Drunter ist nicht.
Siehst du, da habe ich mich schon weit genug aus dem Fenster gelegt. Das wollte ich vermeiden, deswegen.
Nee,
drunter ist nicht.
Drunter, ja, warum auch?
Ja, warum auch?
Wenn man sich selber die Latte immer so hoch hängt und immer drüber springt, warum soll man dann auf so eine Frage die Latte ganz runterhängen? Natürlich.
Ja, eben.
Also legendär.
Legendär.
Und es war schön, alles.
Ich habe nichts anderes gelernt. Genau.
Vielen Dank.
Brecht. Dankeschön. Bertolt
Brecht. Und Ben Becker.
Sonntag.
Danke. Vielen Dank, Ben Becker. Und weil wir gerade mit Ben Becker hier so viel über die ganz großen Themen geredet haben, ich, Judas, die Jubiläumstournee war der Anlass, empfehle ich gleich noch einen Podcast hier in der ARD Audiothek, der mich überrascht und mir an vielen Stellen ja wirklich auch die Augen geöffnet hat. Ein notorischer Bankräuber, aber bekehrt, eine ehemalige Miss Sachsen mit Vergangenheit, eine Sexarbeiterin, Sven Hannawald, Margot Käßmann, über all die Dinge, die man nicht soll. Du sollst nicht dies und nicht das. Oder vielleicht doch? Wie und warum jahrtausende alte Regeln so fest in uns drinstecken? Ich find's spannend. Du sollst nicht. Doch, doch, du sollst hören. Nee, sie dürfen. Es lohnt sich.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.